Arts Therapies Lab.
Ein Podcast des MSH Campus
Arts and Social Change.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel unseres Podcasts Arts Therapies Lab. Wir melden uns vom Campus Arts and Social Change aus dem Department der Künstlerischen Therapien an der Medical School Hamburg mit Lea, Hanna, Luzi und Sabine. Eine Gruppe von Kunsttherapiestudierenden rund um Professorin Dr. Judith Revers, die einen interdisziplinären Blick auf Themenbereiche aus Medizin, Psychologie, Kunst und den künstlerischen Therapien wirft. Heute stellen wir uns die Frage, was ist Musiktherapie? Auf der Suche nach Antworten hat sich Künstlerin und Kunsttherapeutin Professor Dr. Judith Revers von der Medical School Hamburg mit Professor Dr. Dorothee von Moreau getroffen, die an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg Theorie und Praxis der Musiktherapie lehrt. Als Musiktherapeutin und Diplompsychologin hat Professor Dr. von Moreau langjährige Erfahrung in der musiktherapeutischen Arbeit im Bereich der Psychosomatik, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie in der psychiatrischen Rehabilitation. Ihre umfangreiche Forschungstätigkeit beschäftigt sich unter anderem mit den Schnittstellen von Musik und Medizin sowie der Entwicklung diagnostischer Instrumente in der Musiktherapie.
Die erste Frage, die ich hätte, ich vermute, dass bei Musik da auch die Meinungen auseinandergehen. Was ist denn Musik, was ist denn keine Musik? Also was wäre denn da so Ihre Definition von Musik?
Ja, da ist tatsächlich das Spektrum breiter, als vielleicht die Allgemeinheit das so annimmt. Also es geht jetzt nicht darum, bestimmte Musikrichtungen zu fassen und nur eine bestimmte Musikrichtung, sei es Klassik oder Jazz, in der Musiktherapie zu verwenden. In der Regel gestalten wir mit den PatientInnen gemeinsam Musik. Das ist eigentlich die Hauptmethode in der Musiktherapie, die improvisierte Musik. Wir fassen aber unter Musik auch alles Weitere auf. Es gibt ja Patienten, die sich musikalisch nicht äußern können. Wir arbeiten auch mit sterbenden Patienten, wir arbeiten mit WachkommapatientInnen, wir arbeiten mit Frühchen. Und da ist es mit der musikalischen Produktion natürlich schwierig. Von daher fassen wir auch oder nehmen als eine musikalische Äußerung auch jedes Lautieren, jede Bewegung letztendlich auch und auch den Atem. Also sehr, sehr umfassend. Zusätzlich gibt es eine Definition von Musiktherapie, wie sie in den Kassler Thesen zur Musiktherapie von allen Musiktherapieverbänden in Deutschland aufgestellt wurde. Da heißt es, Musik ist vom Menschen gestalteter Schall. Also Schall, das sind die Geräusche mit dabei, da ist das Lautieren mit dabei. Und ich, wie gesagt, würde es sogar noch erweitern, dass wir Atem auch mit reinnehmen in die Musik und den Atemrhythmus eines Patienten aufgreifen und den dann musikalisch ausgestalten. Und das ist dann nicht etwas, was die Therapeutin nur für den Patienten macht, sondern es ist im Grunde etwas, was wir dann gemeinsam mit dem Patienten oder der Patientin machen.
Das heißt, Sie als Musiktherapeutin machen nicht nur Musik für die Klienten und Klientinnen, sondern die Klienten und Klientinnen gestalten aktiv mit, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig. Es gibt auch die Musiktherapie oder eine Form der Musiktherapie, wo wir für den Patienten Musik machen. Das nennen wir dann rezeptive Musiktherapie. Das ist also eine Methode aus dem Methodenspektrum der Musiktherapie. Aber es ist eben nur eine Methode.
Ja, was wäre denn dann die Rolle in der Musiktherapie? Also ich vermute, das könnte man auch einen Gesprächstherapeuten oder eine Gesprächstherapeutin fragen. Was ist denn die Rolle der Sprache oder des Gesprächs in dieser Therapieform? Wie ist das denn dann in der Musiktherapie? Was ist die Rolle der Musik?
Die Rolle der Musik, das wurde von Isabel Frohne-Hagemann sehr genau beschrieben, was die Musik für Funktionen hat. Sie hat dann einen ganzen Katalog erstellt, also die Musik kann eine haltende Funktion haben, dass ich sozusagen, wenn ich eine intensive Emotion in Musik ausdrücke, kann ich mit meiner musikalischen Begleitung als Therapeutin einen haltenden Rahmen geben. Ich spiele gleichzeitig mit dem Patienten oder der Patientin und kann ihn mit meiner Musik sozusagen halten, dass der Ausdruck ja wie so einen Rahmen kriegt. Ich kann mit meiner Musik auch eine sehr umhüllende Atmosphäre schaffen. Zum Beispiel eben gerade bei Patienten, die in der Palliativsituation sind. Dann haben wir die Ausdrucksfunktion der Musik. Musik hat auch eine kommunikative Funktion. Also oft geht es darum, gerade die sozialen Fähigkeiten von PatientInnen durch Musiktherapie zu stärken, insbesondere im Gruppensetting. Da wird Musik oft auch als dialogische, also in ihrer dialogischen Funktion eingesetzt. Ja, und so gibt es eine ganze Reihe von Funktionen in der Musiktherapie. Vielleicht zusammenfassend könnte man sagen, in der Musiktherapie verwenden wir die Musik als Medium, so wie eben in der Gesprächstherapie der Gesprächstherapeut oder die Gesprächstherapeutin die Sprache als Medium hat. Auf der Ebene läuft dann eben der therapeutische Prozess und alle Dinge, die ausgedrückt werden wollen, werden in der Musik ausgedrückt bzw. in der Sprache ausgedrückt. Wobei wir natürlich in der Musiktherapie die Sprache nicht ausschließen. Ja? Gerade mit PatientInnen, die zur Reflexion fähig sind, wechseln wir zwischen Sprache und Musik. Ja, da ist die Musik einerseits, wo dann der Ausdruck stattfindet, was auch sehr erlebnisnah dann ist. Und in der Sprache wird es nochmal reflektiert oder nochmal übersetzt. Und gerade diese Transformation in die Sprache hat auch eine wichtige therapeutische Funktion, weil wir uns dann auch so ein bisschen von dem Erleben über Sprache distanzieren können, indem wir Dinge benennen, einordnen, in Beziehung setzen, ja, und wie gesagt, nochmal drüber reden.
Ich vermute ja, dass die Sprache auch improvisiert in der Musik vorkommen kann, ne? Wie man es wahrscheinlich kennt, weiß ich nicht, aus Rap-Musik zum Beispiel, aber wie man es auch aus dem Songwriting oder so kennt, wenn einfach gejammt wird und dann gibt es aber auch jemanden, der oder die singt und da entsteht auch Text dazu. Ne?
Absolut, also Songwriting nennen Sie gerade, das ist auch eine Methode der Musiktherapie, wo man entweder bestehende Texte für sich umformuliert oder indem man eigene Texte verfasst und die dann vertont. Also da gibt es auch ein ganzes Repertoire, wie man Songwriting umsetzt. Ist ja mittlerweile auch in Schulen und im pädagogischen Setting auch relativ bekannt. Aber es gibt natürlich auch, gerade in der Kindertherapie, fließen Musik und Sprache eigentlich ineinander. Eine Methode ist zum Beispiel das Situationslied, das die Therapeutin singend sozusagen die Spielhandlungen des Kindes begleitet oder kommentiert oder vielleicht auch singend einen Hinweis gibt, wie es weitergehen kann im Spiel. Also das ist in der Kindertherapie ganz selbstverständlich und natürlich verwenden wir auch in anderen Therapien, gerade mit älteren Menschen, ganz, ganz viel Liedgut. Die hochbetagten Menschen sind aufgewachsen mit einem ungeheuren Repertoire an Liedgut. Und das verwenden wir natürlich auch.
Ja, was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen, ich mache Musik mit Freunden und Freundinnen zusammen und trete vielleicht auf am Wochenende in der Bar meiner Wahl oder so. Was ist der Unterschied zu so einem Proben mit meinen Freunden und Freundinnen im Probekeller zu einer musiktherapeutischen Einheit?
Ich knüpfe vielleicht erstmal an, dass auch Bandarbeit eine musiktherapeutische Methode ist, die wir oft mit Jugendlichen anwenden. Und dann geht es tatsächlich darum, einfache Bandstücke zu erarbeiten miteinander. Und das kann auch sein, dass die Gruppe sich entscheidet, das führen wir dann auf. Aber das Wesentliche passiert in der Probenarbeit. Und die Probenarbeit ist jetzt nicht so sehr auf das Produkt orientiert, sondern die Probenarbeit, also Probenarbeit in Anführungszeichen in der Musiktherapie, ist da dann darauf fokussiert, dass die Jugendlichen aufeinander hören lernen, dass sie sich trauen, das, was sie können, auch zu zeigen, dass sie vielleicht auch den Ehrgeiz entwickeln, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, auch dieses sich zeigen mit dem, was man möchte oder was man kann. So, das ist die Bandarbeit als ein Teil. Generell geht es aber in der Musiktherapie nicht darum, irgendwas zu produzieren, was dann zur Aufführung kommen soll, sondern es geht wirklich darum, die Musik zu benutzen, um das, was vielleicht in Worte noch nicht sagbar ist oder was man auch noch gar nicht weiß, was man ausdrücken will, ne? Das in Ausdruck zu bringen und über diesen Ausdruck vielleicht dann auch sich klarer zu werden, was es an Emotionen oder an konflikthaftem Material in einem auf der Seele brennt Und da hilft uns die Musik, weil es ein Medium ist, was auch flüchtig ist, ne? Was sich ständig ändert. Also ich kann, so wie meine Emotion eine bestimmte Dynamik hat, kann ich auch in der Musik diese Emotion in dieser Dynamik zum Ausdruck bringen und kann dadurch die Emotion auch explorieren.
Wie geht man damit um, wenn man mit Menschen arbeitet, die jetzt Musik schon lange nicht mehr gemacht haben oder wenn Hemmungen auftreten? Also was ist da die Rolle von Ihnen als Musiktherapeutin?
Scham spielt eine große Rolle, ja, und gerade in der Musiktherapie heißt, ist immer das Erste, was der Patient sagt: Ich bin ja aber gar nicht musikalisch. Also für PatientInnen ist Musiktherapie durchaus eine Herausforderung, aber vielleicht auch andere künstlerische Therapien. Ne, im Malen geht es vielleicht genauso. Unser Job ist es natürlich, diese Hemmungen abzubauen, den PatientInnen den Zugang zur Musik leicht zu machen. Und das sieht in der Regel so aus, dass wir erstmal die Instrumente explorieren. Wir stellen in der Musiktherapie ja in der Regel auch einfach spielbare Instrumente zur Verfügung. Natürlich steht da ein Klavier, natürlich ist da eine Gitarre, vielleicht steht da auch ein Kontrabass, aber überwiegend haben wir in der Musiktherapie Trommeln und einfache Stabspiele, wie man sie auch aus der Schule vielleicht kennt, ne? Diese Xylophone oder Metallophone. Dann gibt es eine ganze Reihe von Effektinstrumenten, also das ist ein Gong oder eine Rassel oder Becken und alles Mögliche. Und erstmal geht es darum, die Hemmung abzubauen, indem wir einfach die Instrumente explorieren. Probieren Sie doch mal aus, gefällt Ihnen das oder gefällt Ihnen das nicht, dann spricht man darüber, wie man das spielt. Und dann sind wir eigentlich schon in einem kreativen Prozess bei dem Ausprobieren. Das ist ja das, was wir in der Musiktherapie anbieten, diesen kreativen Prozess. Also gestalten, ausprobieren, wieder verwerfen, nochmal ausprobieren. Auch dieses Gestaltende, also auch das Kreative ist ja etwas, was wir uns in der Therapie zunutze machen, weil wir denken, alles, was im Seelischen festgehalten wird, weggesteckt, verdrängt wird, sind ja oft Dinge, die eben Menschen oder die der Seele nicht gut tun, sagen wir es mal ganz allgemein. Und wenn etwas zum Ausdruck kommt, wenn etwas ausprobiert werden kann, dann kommen eben gestalterische Prozesse in Gang, die dann dazu führen, dass eben vielleicht sich eben eine Emotion ausdrücken möchte und ein innerer Prozess in Gang kommt, an dem wir dann weiterarbeiten können. Ne, indem wir dann auch das Gefühl explorieren, Bedeutungen versuchen zu finden, gemeinsam zu finden, ja, Bedeutungszusammenhänge herstellen, ja, und so den seelischen Prozess vorantreiben.
Ja, also das ist natürlich auch etwas, oder Musik hat natürlich auch sehr viel mit dem Körper zu tun, mit dem Geist zu tun. Also wir könnten ja nicht mal sprechen ohne Körper, wir können nichts tun ohne Körper. Also ja, prinzipiell absolut. Brauchen wir das mal, ja. Und auch das Gehirn. Also wie steht die Musiktherapie zum Thema Embodiment, dass wir durch und mit unserem Körper, unserem Geist im Zusammenspiel in dieser Welt wirken und wirksam sind?
Die machen wir uns ganz stark zunutze. Ne? Also wir sind keine Tanz- und Bewegungstherapeuten, das sind wir dann leider nicht, aber wir machen uns das ganz stark zunutze, indem wir die PatientInnen immer anregen, auch der Musik nachzuhören, nachzuspüren, vielleicht auch zu fragen, wo im Körper sitzt das Gefühl oder wo im Körper kommt der Klang an. Vielleicht auch, ja, wenn es um Ausdruck geht, dann können ja auch körperlich Hemmungen vorliegen, ne, dass man irgendwie verkrampft oder dass man irgendwie innerlich eine Blockade spürt, dann versuchen wir schon auch zu sagen, ja, probieren Sie doch mal das, was da blockiert, auszudrücken oder dafür ein Symbol zu finden. Oder versuchen Sie doch mal, sich so und so hinzusetzen oder zu stellen oder halten Sie das Instrument doch mal so oder anders, um diese Blockaden also entgegenzukommen bzw. sie zu lösen. Also der Körper spielt eine ganz, ganz große Rolle, schon allein der Atem. Ich habe vorhin von dem Atem gesprochen, den wir uns zunutze machen, den wir sozusagen als musikalischen Ausdruck auffassen und begleiten. Auch in der Ausbildung spielt gerade bei uns in Hamburg der Körper eine große Rolle. Wir haben das Fach Psychodynamic Movement, was sich über alle drei Ausbildungsjahre zieht und wo es darum geht, auch die späteren Musiktherapeutinnen sensibel zu machen für körperliche Vorgänge bei sich selber, sowie bei dem Gegenüber, also den späteren PatientInnen, und den Körper auch in der Therapie zu nutzen. Körperliche Vorgänge auch leicht in Musik übersetzen und übertragen zu können. Spannungen, Entspanntheit, Aufregungen, ja, alles, was eben sich erstmal körperlich zeigt. Der Körper ist eigentlich unser erstes Instrument, wenn wir so wollen. Auch unser erstes Resonanzinstrument, ja, wo wir merken, ah, da und da spüre ich das oder ich spüre etwas, was steckt denn möglicherweise für eine Emotion dahinter, beziehungsweise wie kann ich das, was ich jetzt körperlich wahrnehme, in musikalischen Ausdruck erstmal bringen.
Ja, und auch wahrscheinlich, wie zeigt sich die Musik um mich rum oder die ich auch selbst mache, eben in meinem Körper? Was macht die? Wie plötzlich will ich mich bewegen, ne? Oder ja, möchte ich unbedingt mitsingen?
Ja, unbedingt, unbedingt. Ja. Das nutzen wir natürlich auch, also gerade bei Menschen mit Depressionen. Das sind ja wirklich eine sehr große Gruppe unserer Patienten, sind unter anderem auch depressiv verstimmt, also selbst wenn sie eine ursprünglich andere Erkrankung haben. Aber die Aktivierung über die Musik ist ein ganz, ganz wichtiges Therapieziel, ganz, ganz oft.
Wobei Musik ja sehr speziell ist. Und da gibt es ja schon auch Menschen, die können bestimmte Musiken gar nicht ab. Also es gibt auch ganz starke Abneigungen gegen spezielle Musiken. Also wie geht man damit um, dass man die richtige Musik findet für den Klienten, die Klientin? Dürfen die das selbst wählen?
Also das ist ganz, ganz wichtig, was Sie jetzt ansprechen, weil das auch oft missverstanden wird in der Musiktherapie, beziehungsweise von Leuten, die eben nicht musiktherapeutisch ausgebildet sind. Dann heißt es immer, ah ja, spielen Sie Mozart, das tut doch den Menschen gut. Und so ist es eben nicht. Natürlich hat die Musikqualitäten unsere Emotionen besonders leicht anzusprechen, vielleicht direkter auch als vielleicht ein gemaltes Bild. Aber eine bestimmte Musik hat nicht eine bestimmte Wirkung für alle Menschen, sondern es ist sehr davon abhängig, wie der einzelne Mensch musikalisch sozialisiert ist, und auch welche Erlebnisse er möglicherweise mit einer bestimmten Musik verbindet. Deswegen ist es unbedingt wichtig, immer sehr, sehr genau individuell nachzufragen. Wir nennen das eine musikalische Anamnese zu machen. Also wirklich genau zu wissen, welche Musik mag der Patient, welche Musik hört er gerne, welche Musik hat welche biografische Bedeutung für den Patienten und das eben in unsere Überlegungen zur Musikauswahl unbedingt mit einzubeziehen.
Sie machen ja auch Selbstforschungsarbeit. Woran sitzen Sie denn gerade oder womit beschäftigen Sie sich? Was hält Sie vom Schlafengehen noch wach, weil Sie drüber nachdenken?
Meine ursprüngliche Forschungsarbeit, was mich wirklich über Jahre beschäftigt hat, ist, Musiktherapie messbar zu machen. Das ist tatsächlich schwierig, weil wir es oft mit PatientInnen zu tun haben, die nicht fähig sind, einen Fragebogen auszufüllen, weil sie die Sprache nicht haben, weil sie die kognitive Fähigkeiten nicht haben. Und was mache ich dann? Na, dann muss ich über Beobachtung arbeiten. Für uns in der Forschung ist ja relevant, oder wir gehen davon aus, dass die wesentlichen Entwicklungen, also gerade auch die psychischen Entwicklungen in der Musik hörbar werden. Und von daher ist es wichtig, dass wir die Musik, die der Patient macht, erforschen. Und wenn wir jetzt die Musik einfach nur notenmäßig übertragen, dann haben wir zwar ein schönes Notenbild, aber dann haben wir noch keine relevante Aussage. Was bedeutet denn das, wenn der Patient jetzt lauter spielt oder leiser spielt oder andere Instrumente verwendet oder plötzlich aus diesen sehr, sehr kurzen Motiven, die er immer gespielt hat und ständig wiederholt hat, dann doch mal eine längere Phrase entstehen kann? Darüber finden wir keine Aussage, wenn wir nur das Notenbild haben. Also habe ich mich damit beschäftigt, einen Beobachtungsbogen für die Musiktherapie zu entwickeln und den auch so zu evaluieren, dass ich sagen kann, ja, der Bogen ist jetzt so weit reliabel und valide, dass wir ihn in der Musiktherapieforschung verwenden können. Das hat mich sehr, sehr viele Jahre beschäftigt. Im Moment sind wir am Schreiben eines Antrags an die Deutsche Krebshilfe, weil ja Anne-Sophie Mutter Vorsitzende der Deutschen Krebshilfe jetzt geworden ist. Wir freuen uns sehr, dass wir damit eine große Fürsprecherin der Musiktherapie haben. Und das Erste, was sie gemacht hat, ist tatsächlich eine Ausschreibung für die Beforschung der Musiktherapie in der Onkologie, was uns sehr, sehr freut. Das bringt mich vielleicht zu einem Punkt, noch weiter auszuholen. Was mir im Moment schlaflose Nächte macht, ist tatsächlich eher was Strukturelles. Und zwar versuchen wir, die Musiktherapie in die Kliniken reinzubringen. Also wir sind schon ganz gut etabliert in einzelnen Bereichen, gerade in der Psychiatrie, in der Psychosomatik, in der Geriatrie bzw. Gerontologie, vielleicht auch in der Neonatologie. Auch das ist ein gut erforschtes Gebiet. Und in den letzten Jahren sind wir doch mehr in neuere klinische Felder rein. Schmerz, Onkologie, Neurologie, Anästhesiologie über den Schmerz eben, Intensivmedizin, das sind neuere Felder der Musiktherapie. Und wir haben hier ja in Hamburg seit Jahren eine sehr, sehr gute Kooperation mit dem UKE und haben letztes Jahr also 2022 Jahr, ein Zentrum für Musikmedizin und Musiktherapie am UKE gegründet. Wir haben in dem Forschungsantrag Innovative Hochschule jetzt Gelder bewilligt bekommen, um dort auch eine musiktherapeutische Ambulanz aufzubauen, weiter ein Projekt voranzubringen, was Healing Soundscapes heißt. Und da geht es darum, tatsächlich über diesen rezeptiven Weg, also Klang in den Krankenhausalltag bzw. in Krankenhausräume zu bringen, um eben diese Atmosphäre von Stress, Angst, Bedrückung aufzufangen und aufzuweichen und wohltuende Klangräume dort zu installieren. Das ist das zweite Projekt. Dann gibt es noch ein drittes Projekt, was wir am UKE realisieren. Da geht es um die MusikerInnenmedizin. Also Musiker haben genauso wie Sportler ihre Herausforderungen körperlicher Art, ein Instrument zu spielen und sehr, sehr lang zu spielen, führt oft zu Belastungen, und den Belastungen von Musikern speziell zu begegnen, dafür wurde die MusikerInnen-Sprechstunde am UKE etabliert, und die Forschungsgelder hier, die bereitgestellt wurden, helfen uns auch da nochmal forscherisch weiterzukommen. Also zu gucken, können wir zum Beispiel Etüden entwickeln für Musiker, um eben diesen Belastungen entgegenzuwirken, Aufwärm- oder auch Abwärmphasen etablieren und überhaupt auch hier bei uns an der Hochschule das Bewusstsein für dieses wichtige Feld zu schärfen. In der Sportmedizin ist es selbstverständlich, dass Menschen, die ihren Körper beanspruchen, eben auch entsprechenden Ausgleich brauchen. Und für Musiker ist es eher auch noch ein schambesetztes Thema. Ja? Mal als Musiker hat man sowas nicht. Und dafür zu werben, dass das genauso selbstverständlich wird wie im Sport, das ist auch unser Anliegen.
Ja, der Mensch macht ja schon, seit wir wissen, dass es den Menschen gibt, betätigt er sich und sie, die Menschen, künstlerisch. Ja. Also es muss irgendeinen Vorteil haben für uns Menschen, sonst wäre es ja schon evolutionstechnisch aussortiert worden, dass wir uns künstlerisch betätigen. Ja. Also nicht nur positive Vorteile wahrscheinlich, manches ist ja auch Propaganda gewesen, oder ist es nach wie vor, dass Kunst auch bestimmt nachteilige oder die Künste nachteilige Aspekte auch hervorbringen?
Ja, es ist wie überall, die Dosis macht's. Ne? Also tatsächlich wird Musik auch leider als Foltermethode eingesetzt. Also das muss man auch einfach wissen. Ne? Das sage ich auch gern, wenn es so darum geht, ja, die Heilkraft der Musik. Es wird dann auch oft so fast mystifiziert, und das ist es nicht, sondern es ist eher, ja, die Musik ist ein Medium, was eng an dem, was wir emotional erleben, anknüpfen kann, was Emotionen hervorrufen kann. Aber letztendlich geht es dann darum, was machen wir mit den Emotionen und welche Emotionen sollen ausgedrückt werden. Und das Schöne ist ja, wir können in der Musik so viel Emotionen gleichzeitig ausdrücken.
Also Musik ist dann sozusagen einfach auch ein Werkzeug, wie andere Werkzeuge, die man so oder so verwenden kann. Und dahingehend spielt dann ja wahrscheinlich schon der ethische Rahmen eine große Rolle. Also welche ethische Haltung habe ich, welches Menschenbild habe ich, um hier verantwortungsvoll mit diesem Werkzeug umzugehen.
Ja, ja, unbedingt. Vielleicht nochmal ergänzend, es geht nicht darum, zum Beispiel auf einer alten Pflegestation nur das Radio anzumachen und Menschen einfach nur zu beschallen. Das kann eben auch sehr, sehr kritisch sein. Es kann auch dazu führen, es nervt auch. Wir kennen das alle, wenn wir im Kaufhaus beschallt werden oder in der U-Bahn, dass uns das auch stört, dass wir dann uns eigentlich dafür verschließen müssen. Ja, nicht alle Menschen können das, haben die Fähigkeit, sich sozusagen da zu verschließen. Und insofern muss Musik sehr, sehr, sehr verantwortungsvoll eingesetzt werden.
Ja, danke schön. Das war jetzt der Ausflug in die Wissenschaft. Jetzt vielleicht wieder zurück, um es am Ende des Gesprächs nochmal einzufangen. Haben Sie vielleicht was für unsere Hörer und Hörerinnen, die Zuhörenden zu Hause oder wo auch immer dieser Podcast gerade gehört wird, an einer musikalischen, nicht einer musiktherapeutischen natürlich, weil dafür würde man ja eine Musiktherapeutin oder einen Musiktherapeut benötigen, aber vielleicht eine einfache musikalische Intervention, die man einfach für sich machen könnte, ganz unkompliziert.
Ich glaube, das macht schon jeder für sich, dass er sagt, wenn ich blöd drauf bin, dann lege ich mir Musik auf. Oder beim Autofahren schalte ich das Radio ein. Oder wenn ich runterkommen will, dann mache ich Musik oder höre mir eine bestimmte Musik an. Das Einzige, was ich vielleicht aus musiktherapeutischer Sicht noch hinzufügen möchte, ist, dass wir sehr oft gerade auch bei Jugendlichen haben, dass wenn sie schlecht drauf sind, dann hören sie gerne auch Musik, die das ausdrückt. Also seien Sie achtsam, ob die Musik, die Sie auswählen, Sie wirklich also in der Stimmung besser macht oder ob die Musik Sie runterzieht. Es ist gut, wenn wir traurig sind, dass wir erstmal traurige Musik hören, weil dann der Trauer auch erstmal Raum gegeben wird. Aber im Anschluss muss es nicht unbedingt eine fröhliche Musik sein, die wir hören, aber dann die Musik eben auszumachen oder dann einfach nur eine ruhige Musik zu wählen, um dann in einem Zustand zu kommen, dass die Trauer nicht verstärkt wird, sondern dass sie eben sich auflösen kann. Das wäre so mein Tipp, einfach gut darauf zu achten und die Musik auszustellen, wenn sie einen eher runterzieht.
Ja, herzlichen Dank. Gibt es noch etwas, was Sie noch hinzufügen möchten, was wir jetzt vielleicht nicht besprochen haben, was Sie aber auch ganz wichtig finden, das gesagt werden sollte?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, auch nochmal das Berufspolitische ein bisschen reinzubringen. Musiktherapie ist leider immer noch ein nicht geregelter Gesundheitsberuf. Es gibt seit 50 Jahren akademische Ausbildungen zum Musiktherapeuten oder zur Musiktherapeutin. Es gibt mittlerweile eine relativ gute Evidenzlage zur Musiktherapie. Dafür, dass wir so ein kleines Fach sind, ist doch die Evidenzlage erstaunlich. Ich denke, es ist an der Zeit, dass der Beruf jetzt wirklich gesetzlich geregelt wird. Das hat auch sehr viel mit Patientensicherheit zu tun. Im Moment ist es so, dass der Beruf nicht geschützt ist. Das heißt, es können auch ungestraft Menschen den Beruf ausüben, die vielleicht nur eine nicht qualifizierte Ausbildung abgeschlossen haben. Nicht qualifiziert heißt im Umfang nicht ausreichend und möglicherweise auch von den Lehrpersonen, also die Lehrpersonen haben keine ausreichende Qualifikation, um wirklich Musiktherapie zu lehren. Und das alles könnte der Gesetzgeber regeln und wir hoffen, dass das jetzt in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Zum Wohle der Patienten und zum Schutze der Patientinnen.
Das war Professor Dr. Judith Revers von der Medical School Hamburg im Gespräch mit Professor Dr. Dorothee von Moreau, der in der Hochschule für Musik und Theater Hamburg Theorie und Praxis der Musiktherapie lehrt. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen, in der wir uns mit der Frage beschäftigt haben, was Musiktherapie ist. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Falls ihr auch etwas über die anderen künstlerischen Therapien erfahren wollt, in der nächsten Folge widmen wir uns der Frage, was ist Kunsttherapie? Dies war ein Podcast der MSH Medical School Hamburg mit Lea Putztrowski, Hanna Hofmann, Luzi Boos, Sabine Engelbrecht und Professor Dr. Judith Rebers. Musik Paul Hofmann.
Arts Therapies Lab. Ein Podcast des MSH Campus
Arts and Social Change.